Vielen Dank für das gesungene Gebet. Das ist auch mein Wunsch, dass der Geist Gottes uns führt und leitet und dass wir in ihm verwurzelt sind. Herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, dass ich so kurz hintereinander zweimal bei euch bin. Ich freue mich jedenfalls und ich möchte euch ganz herzlich grüßen von meiner Frau, auch von der Gemeinde Sonneberg und von der Gemeinde Phuket aus Südostasien, wo ich vor 14 Tagen war und wo ich in 3 Wochen wieder sein werde. Dort ist es wirklich warm. Das könnt ihr mir glauben. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam ein Wort Gottes lesen. Und das finden wir in Hebräer 11, fast am Ende des Wortes Gottes, ein wichtiges Wort. Hebräer 11, im 24. und 26. oder 24. bis 26. Verses, das wollen wir jetzt gemeinsam miteinander lesen. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Die Lebensgeschichte des Mose hat zu allen Zeiten die Menschen fasziniert. Gläubige wie Ungläubige, während er für die einen ein mutiger Glaubensheld, ein treuer Mann Gottes, ja sogar ein Vorbild auf Christus war, ist er für viele Menschen ein Narr, der solch ein Angebot, Pharao zu werden, mächtigster Herrscher der damaligen Welt, in den Wind schlägt. Für mich ist die Geschichte des Mose überaus faszinierend, angefüllt mit vielen wissenswerten Parallelen für unser Leben. Und sie ist auch ein Beweis dafür, dass das Wort Gottes Wahrheit ist. Viele geschichtliche Hinweise, die wir im Wort Gottes finden, können wir heute ganz aktuell begutachten. Doch gehen wir zunächst zurück in die Zeit zu Josef. Er lebte vor Mose und mit ihm begann eigentlich die Geschichte des Volkes Israel in Ägypten. Wir kennen die Erzählungen vom damaligen Pharao, der durch das gnädige Eingreifen Gottes im Überfluss leben konnte, während umliegende Völker an der 7 Jahre andauernden Hungersnot zugrunde gingen. Der Pharao erkannte, dass sein Land unter Josefs Führung sehr reich geworden war, und aus Dankbarkeit erwies er der Familie Jakobs ein königliches Wohlwollen. Lange hat man diese Geschichte angezweifelt, sie sei nicht wahr und Josef hätte wohl nie gelebt. Man tut das ja heute mit vielen biblischen Geschichten. Wenn man Möglichkeit hat, nach Luxor zu reisen, kann man dort im Tempel des Karnak einige Artefakte sehen, die genau diese Geschichte erzählen. Und es ist interessant, die Museumsdirektoren oder die Führer dort zu fragen, was denn diese Artefakte bedeuten, wo man genau diese biblische Geschichte erzählt, in Bilderform eingemeißelt findet. Und man bekommt ganz interessante Antworten. Aber das Wort Gottes ist wahr und es zeigt uns, dass wir das, was Gott in seinem Wort zeigt und sagt, heute in der Geschichte nachlesen können. Die Zeit verging und Josef, den Ägypten so viel verdankte, und seine Zeitgenossen, die den Segen seines Wirkens persönlich erlebt hatten, sanken ins Grab. Und ich möchte jetzt einige Bibeltexte mit euch lesen. Ich werde sie nur ganz kurz anreißen, der Zeit halber. Wir können sie zu Hause nachlesen, Exodus 1. Und dort wollen wir die laufenden Verse einmal miteinander betrachten. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Nicht, dass er die Verdienste um Josef nicht kannte. Er wollte sie jedoch nicht anerkennen und so weit wie möglich in Vergessenheit geraten lassen. Und wir lesen weiter in den Versen 9 bis 11, und der König sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbräche, könnten sie sich auch zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und aus dem Lande ausziehen. Und man setzte Fronvögte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten. Und sie bauten dem Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratsstädte. Und aus war es mit der Freiheit. Die Staatsklugheit verbot die Austreibung der Israeliten aus Ägypten, denn schließlich waren sehr viele Israeliten sehr geschickte Handwerker, ja, die sehr viel Reichtum dem ägyptischen Volk brachten. Solche Leute brauchte der Pharao, um seine prächtigen Tempel bauen zu lassen. Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus. Und es kam sie ein Grauen an vor Israel. Als nun der König sah, dass seine List fehlschlug, griff er zu härteren Maßnahmen. Und der König, so heißt es in Exodus 1, 15 bis 16, und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua, wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn, ist aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber auch dieser Plan schlug fehl und der König wurde richtig sauer und veranlasste einen Todesbefehl. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach: Alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. So viel zu jener Geschichte. Man geht heute davon aus, dass jener Pharao, der diesen Todesbefehl erließ, dass das Thutmose der Erste war. Er regierte von 1532 bis 1508 vor Christus und Mose wurde 1530 geboren. In diese Zeit hinein wurde also Mose geboren. Interessant ist, dass jener König Thutmose der Erste keine männlichen Nachkommen hatte, sondern nur eine Tochter, die hieß Hatschepsut. Und es ist ganz interessant, man sieht an dieser Geschichte, wie schnell sich Friede in Unterdrückung wandelt. Für mich ist das kein Zufall. Ich glaube, Satan steckte hinter jenem perfiden Plan, Gottes Absichten zu durchkreuzen. Doch Gottes Plan durchkreuzt man nicht so einfach. Ob man nun Thutmose heißt oder Adolf oder Napoleon, Karl oder Friedrich. Viele haben es versucht, aber Gott hat sie alle in Schranken gewiesen. Und das ist der erste Punkt, den ich aus der Geschichte des Mose lerne, dass Gott Geschichte macht. Gott ist der Herr der Geschichte. Es waren nicht die Pharaonen, die den Lauf der Geschichte bestimmten. Es sind auch nicht die weltlichen Religionen, Regierungen oder Präsidenten oder Politiker. Es sind auch nicht die Banken oder Kreditinstitute. Gott ist es, der Herr der Geschichte. Nichts geht an ihm vorbei. Und das ist für mich eine sehr tröstende Botschaft aus dem Wort Gottes, gerade in Zeiten, wo scheinbar nichts mehr sicher und stabil zu sein scheint, wo Menschen in Panik verfallen, weil sie keine Werte mehr finden und nicht wissen, wie es weitergeht. Auch wenn alles zu zerfallen scheint, eins ist sicher: die Verheißungen und Versprechungen Gottes. Und eine der Verheißungen Gottes in Matthäus 28, Vers 30 heißt: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn wir die Geschichte des Mose studieren, erkennen wir, dass Gott dich und mich ganz persönlich anspricht. Denn Gott hat auch einen Plan für dein und mein Leben. Ist es nicht großartig, dass wir zu einem Teil der Geschichte Gottes werden können? Ach, bei Mose war das so, aber er ahnte es überhaupt nicht. Umgeben von gewaltigen Bergen weidete Mose die Schafherde seines Schwiegervaters am Berg Horeb, als er einen Busch in Flammen stehen sieht. Zweige, Stämme, Blätter, all das brannte, aber schien doch nicht zu verbrennen. Mose geht hin, um diese wunderbare Erscheinung anzusehen, als er plötzlich eine Stimme aus diesem Feuer hört, die ihn mit Namen ruft und ihm mitteilt, dass er, Mose, der Befreier des Volkes Israel sein sollte. Das war schon hart, oder? Schließlich kannte ja Mose den Pharao. Thutmose der Erste war nicht mehr an der Regierung, es war inzwischen Thutmose der Dritte. Thutmose der Zweite hat nur ganz, ganz kurz regiert, wurde dann gestürzt. Und Thutmose der Dritte war einer der grausamsten Herrscher, die je gelebt haben. Eines seiner Hobbys war es zum Beispiel, die abgehackten Hände seiner besiegten Völker zu sammeln. Man findet es im Karnak-Tempel in der Nähe von Luxor, so eine ganz große Steinwand, wo man diese Geschichte nachlesen kann. Ein richtig brutaler Herrscher, und die Geschichte sagt, es war wohl der brutalste Herrscher, der je unter den Pharaonen gelebt hatte. Und zu jenem Pharao sollte Mose gehen und zu sagen: Gib mein Volk frei. Ich meine, das war schon nicht ganz ohne, oder? Mose reagierte völlig verständlich. Wer bin ich, sagt er zu Gott, dass ich zum Pharao gehe und führe die Kinder Israel aus Ägypten? Wie muss sich Mose wohl in diesem Moment gefühlt haben? Ich verstehe all seine Ausreden, die er so langsam hervorbringt. Aber dann sagt Gott etwas zu Mose. Er gibt ihm quasi ein Versprechen. Und das ist für mich ganz bezeichnend. Exodus 3, Vers 12. Dort verspricht Gott: Der Herr aber sprach zu Mose: Ich will mit dir sein. Während meiner Ausbildung hat mein Lehrmeister immer zu mir gesagt, lass dir was einfallen, wenn er selber nicht wusste, wie es geht. Bei Gott ist das anders, völlig anders. Er gibt uns nicht nur eine Aufgabe und lässt uns damit alleine, sondern er gibt uns alles, was wir dazu benötigen. Er lässt uns nicht im Regen stehen. Dieses Versprechen, ich will beide sein, gilt bis heute für alle, die sich für die Sache Gottes einsetzen. Gott gibt uns alle notwendigen Fähigkeiten, die wir benötigen, um in seinem Plan erfolgreich zu sein. Er schenkt uns einen besonderen Schutz und wird uns unsere menschlichen Probleme ganz nebenbei lösen. Ich erinnere mich noch, als ich im Jahr 2002, es war kurz nachdem, also 2 Jahre nachdem ich eine eigene Firma gründete, mich entschied, nach Afrika zu gehen, um dort ein paar Evangelisationen zu halten. Und es gab viele Menschen auch in der Gemeinde, die mir sagten, das sei mangelndes Verantwortungsbewusstsein. Ich hätte doch auch eine Aufgabe für meine Angestellten. Ich kann doch die jetzt nicht alle einfach im Stich lassen. Und ich bekam ja selbst irgendwann Zweifel, ob das denn richtig ist, ob Gott das wirklich möchte, dass ich das tue. Interessant ist, dass ich in diesem Jahr den höchsten Umsatz erzielt hatte. Gott hat mich in die Schranken gewiesen. Er hat mich beschämt und hat mir gezeigt, wenn wir Zeit und Geld für ihn opfern, bleibt das nicht ohne Auswirkungen für uns. Und Gott hat jeden von uns Gaben geschenkt. Satan hat bis heute nicht aufgegeben, Gottes Plan in deinem und meinem Leben zu durchkreuzen. Und er tut es auf unterschiedlichste Weise. Und immer wieder möchte er uns den Glauben brechen. Ob es die lange schmerzhafte Krankheit ist, der frühe Tod, wirtschaftlicher Verlust oder Spott oder Hohn, ihm sind alle Mittel recht und er weiß, wie er jeden am besten quälen kann. Manchmal, wenn es so um diese Entscheidungsfrage steht, müssen wir feststellen, dass wir gar nicht so auf der Seite Gottes stehen. Wir sind vielleicht auch manchmal unzufrieden mit dem, was Gott uns schenkt und wir schielen so auf die Gabe des anderen, der ja scheinbar eine viel bessere Gabe hat, die ja zu mir eigentlich viel besser passen würde. Das ist nichts Neues. Bei Mose war das ähnlich. Seine eigene Schwester Miriam konnte mit dem Erfolg ihres Bruders nicht so richtig umgehen. Im Wort Gottes lesen wir, da redete Miriam und Aaron gegen Mose. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Spüren wir diese Eifersucht und spüren wir diesen Neid? Vielleicht sagen wir, naja, so schlimm war es doch nicht. Doch die Geschichte zeigt uns, was Gott davon gehalten hat. Im Vers 9 steht, und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie, und siehe, da war Miriam aussätzig. Ich wünsche mir, dass wir uns von Gott gebrauchen lassen. Ich wünsche mir, dass Neid und Eifersucht in unserem Herzen keinen Platz finden und dass wir offen sind für die Gaben des anderen und dass wir zulassen, dass auch sie eingesetzt werden für das Werk Gottes. Der Apostel Paulus bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, wenn nun der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Und wenn er ganz Gehör wäre, so wo bliebe der Geruch? Ich wünsche uns Mut, die Aufgaben in der Gemeinde zu erfüllen, die es zu erfüllen gibt. Und ich wünsche uns, dass wir auch der Jugend eine Chance geben und nicht immer so zweifelnd ihr gegenüberstehen. Ich wünsche uns auch, dass wir zulassen, dass Fehler gemacht werden. Aus Fehlern kann man auch lernen und wir machen alle Fehler und wir brauchen davor keine Angst zu haben. Ich erinnere an das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern, das Jesus seinen Jüngern erzählt. Er möchte, dass wir mit seinen Gaben umgehen, dass wir sie nicht vergraben aus irgendwelchen Motiven heraus. Meinen dritten Punkt, den ich aus der Geschichte des Lebens des Mose finde, ist, habe ich überschrieben, gläubige Menschen sind mutige Menschen. Oft werden gläubige Menschen ja mit schwachen, willenlosen Menschen verglichen, die Glauben als Vorwand für ihre Schwachheit benötigen. Ich glaube, es gehört viel Mut dazu, seinen Glauben zu bekennen. Und das war zu allen Zeiten so. Die Eltern des Mose waren sehr mutige Menschen. Sie waren fest entschlossen, ihren Sohn nicht zu opfern. Der Glaube an Gott gab ihnen Kraft und ich bin mir sicher, sie haben sehr viel gebetet in dieser Zeit. 3 Monate gelang es der Mutter, das Kind zu verbergen. Ist das mutig? Angesichts eines Todesbefehls, der vom Pharao ausgelöst wird? Ich denke schon. In Exodus 2, Vers 3 heißt es, als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Auch wenn die Mutter selbst es nicht wagte, das Kind zu bewachen, hatte sie doch im Gebet ihr Kind der Obhut Gottes anvertraut. Und dann geschehen Wunder über Wunder. Und es ist fantastisch, das einmal zu lesen und auf sich wirken zu lassen. Die Tochter des Pharao geht rein zufällig genau dorthin, wo das Kind liegt. Übrigens, der Nil ist 6672 Kilometer lang. 6672 Kilometer. Und die Tochter des Pharao geht zufällig genau dorthin, wo das Kind liegt. Das ist für mich das erste Wunder Gottes. Das zweite ist, sie sorgt nicht dafür, dass das Kind getötet wurde. Ihr Vater hatte ja schließlich den Befehl gegeben, das Kind zu töten. Sie ignoriert diesen Befehl. Das zweite Wunder. Das dritte, sie verliebt sich in das Kind und will es adoptieren. Miriam, Moses Schwester, hatte insgeheim jede Bewegung beobachtet. Als sie merkte, dass man das Kind freundlich ansah, wagte sie sich näher und schließlich fragte sie, und wir können das im Wort Gottes nachlesen, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Das war echt clever, oder? Und jetzt kommt's. Die Tochter des Pharao sprach zu Miriam im Vers 8, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes und die Tochter des Pharao sagte zu ihr, nimm dieses Kind mit und stille es für mich, dann werde ich dir deinen Lohn geben. Also, die Mutter bekommt ihren eigenen Sohn zurück. Sie durfte ihn stillen und im Glauben erziehen und sie wird sogar noch dafür bezahlt. Das ist doch mehr als ein Zufall, oder? Wer hat Geschichte in seiner Hand? Ich glaube, Satan war echt sauer in dem Moment, oder? All sein Plan, dieser perfide Plan, der da ausgearbeitet wurde, geht voll in die Hose. Im Gegenteil, die Tochter des Pharao bezahlt noch die Mutter des Kindes dafür, dass ihr eigenes Kind großzieht. Und jetzt wird es interessant. Als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao. Und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Also, Mose bedeutet, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Wir lesen das manchmal so im Wort Gottes und denken uns nichts dabei. Wenn ihr mal Zeit habt und wenn vielleicht die Unruhen in Ägypten vorbei sind, könnt ihr mal nach Kairo reisen. Da gibt es das Ägyptische Museum. Und von dort aus könnt ihr ein Flugzeug nehmen oder auch mit dem Bus fahren. Das Flugzeug ist sehr unstabil. Aber ihr kommt meistens auch in Luxor an. Und in der Nähe von Luxor gibt es diesen großen Karnak-Tempel. Und dort gibt es ein Heiligtum der 18. Pharaonendynastie Amon-Re. Und dort gibt es den Tempel der Königin Hatschepsut. Und in diesem Tempel der Königin Hatschepsut gibt es einen ganz, ganz großen Granitblock. Und auf diesem Granitblock ist der Stammbaum des Pharaos Thutmose des Ersten eingemeißelt. Also nur Leute, die auch zum Pharao, zur Familie gehörten, sind dort alle aufgeteilt, alle aufgezeichnet. Und interessanterweise ist eine Person, die zum Stammbaum des Pharao Thutmose des Ersten, also zur Familie zählt, mit folgenden Worten umschrieben, wir können das dort nachlesen, der Mann, der aus dem Wasser kam. Ist das interessant? Und noch interessanter ist, wenn ihr die Fremdenführer fragt, was das bedeutet. Die versuchen sich da irgendwo rauszuwinden aus dieser Situation und letztendlich müssen sie darauf hinweisen, dass in der Bibel doch so ein Hinweis gegeben wird und sie können sich das nicht erklären, weil sie nämlich dann der Bibel Recht geben müssten. Ich war mehrmals in Luxor und das eine Mal hatte ich einen Archäologen von der Universität und der bekannte, dass er unter anderem durch diese Inschrift Christ geworden ist. Weil er sich diese ganzen Zufälle einfach nicht erklären konnte, dass man Artefakte findet, die von dem berichten, was in der Bibel steht. Gott hat die Gebete der Mutter erhört und ihren Glauben belohnt. Es ist eine Tatsache, dass Gott oft aus unwegsamen Situationen unseres Lebens etwas erwachsen lässt, was weit über unsere Vorstellungen hinausgeht. Ob wir es nun wahrhaben wollen oder nicht, die Bibel ist Wort Gottes. Und ob das nun naiv oder altmodisch oder gar dumm klingt, ich glaube, dass die Geschichten, die das Wort Gottes erzählt, der Wahrheit entsprechen. Kommen wir zurück zu Mose. Seine Mutter wusste, welche große Aufgabe sie hatte. Denn in einigen Jahren musste sie ihren Sohn, der neuen Pflegemutter des Pharao, überlassen. Dann würde er von Einflüssen umgeben sein, die ihn von Gott wegführen konnten. Es wird uns nicht im Detail berichtet, wie die Mutter Mose erzogen hat. Aber es lässt uns erahnen, dass sie eine sehr gläubige Frau war und dass sie ihren Sohn so erzogen hat, dass er nach 12 Jahren, als er von ihr weggenommen wurde, ja, ins völlig neue Umfeld des Pharao gebracht wurde, durch eine Erziehung genossen hat, die es ihm ermöglicht hat, all das auch zu verarbeiten und sich richtig zu entscheiden. Was für ein Kulturschock. Ein Kind mit 12 Jahren wird in den Tempel des Pharao gebracht. In diesem Teil der Geschichte habe ich 2 Dinge für mein Leben gelernt. Das erste, ich muss mich selbst entscheiden. Niemand nimmt mir meine Entscheidung ab. Ich muss die Weichen in meinem Leben selber stellen. Aber ich darf sicher sein, dass wenn Menschen für mich beten, Satan keine Möglichkeit hat, mich vom Weg Gottes für immer fernzuhalten. Natürlich wird er versuchen und er wird alles Mögliche aufwenden, um mich von Gott abzubringen. Reichtum, blinkende Edelsteine, Gold, Macht und Einfluss haben zu allen Zeiten gut funktioniert, um Menschen von Gott abzubringen. Aber auf der anderen Seite gab es auch viel reiche und einflussreiche Menschen in der Bibel, die als Freunde Gottes bezeichnet wurden. Es ist also nicht die Menge dessen, was ich besitze, sondern es ist eine Frage der Priorität. Was ist mir wichtig in meinem Leben? Was steht an erster Stelle? Was sagt mein Herz über das, was in meinem Leben passiert? Manch einer hat seinen Glauben verloren oder hingegeben, als er nach der Wende das erste Mal in den Westen durfte. Schnell lässt man sich vom Reichtum beeinflussen. Und wenn unsere eigenen Anstrengungen darin fruchtlos bleiben, neigen wir manchmal dazu, beim anderen wenigstens dafür zu sorgen, dass er das nicht genießen kann, was er da so besitzt. 90%, und das ist wirklich dramatisch, 90% aller Hausdurchsuchungen und Steuerhinterziehung sind auf Anzeigen von Nachbarn ohne jeglichen Grund zurückzuführen. Könnt ihr euch das vorstellen? Da stehen plötzlich ein paar Autos vor deiner Haustür und die räumen dein Haus aus auf Verdacht der Steuerhinterziehung, nur weil dein Nachbar dich nicht leiden kann. 90%. Und die Finanzämter sind verpflichtet, das zu tun. Schrecklich, oder? Pauschale Äußerungen wie alle Geschäftsleute sind Betrüger, alle Manager sind Gauner, warum verdient er so viel Geld, warum hat er so ein großes Auto, zeigt oft, wie es in uns aussieht, worauf wir unsere Wertigkeit setzen und wonach wir Menschen beurteilen. Wie unbeeindruckt doch Mose in diesen Dingen geblieben ist, ging es bei ihm doch um viel mehr als nur um ein schönes Haus und ein mehr oder weniger gutes Einkommen. Ich meine, Pharao zu werden, in der damaligen Zeit ist heute doch kaum vorstellbar für uns, oder? Was das bedeutet. Als Sohn des Pharaos aufzuwachsen und zu leben, bedeutete Leben in unermesslichem Reichtum. Im Ägyptischen Museum sieht man einige Goldschätze aus dieser Zeit, aus der 18. Dynastie, wo also Mose gelebt hat. Unvorstellbar. Und da hat man ja die Hälfte schon gestohlen und gar nicht gefunden und was weiß ich nicht alles. Luxuriöses Leben mit den besten Lebensbedingungen, Macht und Einfluss, scheinbar ohne Grenzen, die Möglichkeit einer Weltherrschaft. Das war das, was Mose eigentlich zu Füßen lag. Doch nicht nur der Einfluss des Reichtums prallte auf den jungen Mose ein, sondern auch die neue Art der Erziehung. Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt, so heißt es in der Bibel, und war mächtig in Wort und Werken. Am Hofe des Pharao erhielt Mose nicht nur die beste juristische und militärische Ausbildung, sondern er musste nach den ägyptischen Gesetzen als zukünftiger Inhaber des Pharaonenthrones auch Mitglied der Priesterkaste werden. Als mutmaßlicher Erbe musste Mose in die Geheimnisse der Staatsreligion eingeführt werden. Diese Aufgabe fiel übrigens den Priestern zu. Und die Pharaonen beteten ja nicht nur viele Götter an, sondern sie sahen sich am Ende selbst als Götter, die man verehren musste. Welch ein Anreiz! mal als Gott verehrt zu werden. Auch nicht ganz ohne, oder? Wer hat noch diesen Traum nicht schon geträumt, vom Tellerwäscher zum Millionär? Wie viele Auswanderer haben versucht, in einem anderen Land zu Wohlstand zu kommen? Die Zeitungen sind voll von Berichten, die von Reichen und Schönen erzählen und aber auch von denen, die gescheitert sind. TV-Sendungen, Talkshows faszinieren mit ihren modernen Märchen. Aber hier bei Mose geht es um viel mehr. Vom Findelkind zum mächtigsten und reichsten Menschen auf der ganzen Welt. Was für ein Aufstieg. Ich glaube, das können wir uns gar nicht richtig vorstellen. Doch alles, das alles zählt für Mose scheinbar nicht. Könnt ihr das verstehen? Vielleicht liest man jene Geschichte und hakt sie ab, ohne sich Gedanken zu machen, was sich hinter den einfachen Worten verbirgt. Mose zeigt uns, dass uns niemand unsere Entscheidungen abnehmen kann. Und er zeigt uns auch, dass wir uns richtig entscheiden müssen, egal in welcher Lebenssituation wir uns gerade befinden. Wie sehr haben wohl die Eltern für Mose gebetet? Welche Erziehung muss ein Kind erfahren, das mit etwa 12 Jahren eine totale Veränderung in seinem Leben erfährt, aber den Rest seines Lebens sich nicht vom Glauben abbringen lässt? Immerhin war Mose bis zu seinem 40. Lebensjahr im Königspalast. Ich sehe hier die Kraft des Gebetes. Wir kennen alle ähnliche Beispiele, Josef, Daniel und seine Freunde. All diese Menschen schauten über den Palast und über den Reichtum, über das, was sie momentan geboten bekamen, hinaus. Ich habe mich gefragt, welche Kompromisse wir manchmal eingehen, um so ein Stück von diesem irdischen Kuchen abzubekommen. Ich erinnere mich noch, als meine Eltern von Glaubensgeschwistern angehalten wurden, dass sie uns endlich wieder am Sabbat zur Schule schicken sollten, weil wir doch sonst mit ihrem und unserem Verhalten die Zukunft ihrer Kinder gefährden würden. Später, als ich mich dafür entschied, den Dienst mit der Waffe abzulehnen und somit als Kriegsdienstverweigerer, so hieß es damals, galt, kam ein Glaubensbruder zu mir, um mich davon abzubringen, da ich mit meiner Entscheidung ja die Gemeinde in einen schlechten Ruf bringen würde. Und ja schließlich nicht jeder so extrem sein könnte wie ich oder meine Eltern. Als es dann ums Studium ging, gab man mir deutlich zu verstehen, dass es nur 2 Dinge gab in meinem Leben, die ich verändern musste. Das eine war, ich musste in die Partei eintreten. Und auch wenn ich das ja nicht glaube, ich muss das ja einfach nur dieses Zeichen da an meine Brust heften, diese 3 Gramm Metall. Mein Gewissen muss es ja nicht zulassen, aber ich kann es doch machen. Und ich sollte meinen Glauben nicht so an die große Glocke hängen, das war auch so ein Nachteil. Manch einer meiner Glaubensgeschwister riet mir, auf diesen Deal einzugehen. Es ging ja nur um ein Stück Papier, es ging doch nicht um meine Überzeugung und ich kann doch mein Leben nicht wegwerfen. Ich entschied mich damals, so konfus wie ich war als junger Mensch, zum Vereinigungsvorsteher zu fahren und ihn zu fragen, was er davon hält. Seine Antwort: natürlich kannst du das tun. Mein Sohn hat auch Medizin studiert und der hat auch das Parteiabzeichen. Es ist doch nur eine Äußerlichkeit. Ja, so ist das. Versteht mich nicht falsch. Ich möchte hier über niemanden urteilen oder gar verurteilen. Mir geht es nur darum, aufzuzeigen, dass jeder von uns die Weichen in seinem Leben stellen muss. Und da müssen wir uns selbst entscheiden. Genauso hat es Mose getan und alle anderen Menschen, die vor ihm oder nach ihm lebten. Solche Entscheidungen sind manchmal sehr schwer und manchmal bricht eine Welt zusammen, wenn man so ganz alleine dasteht. Wie schön ist es, wenn man wissen darf, dass es Menschen gibt, die für einen beten. Ich sehe hier die Kraft des Gebetes und dass es mir heute so gut geht, ist für mich ohnehin Segen Gottes, aber auch ein Resultat der Gebete vieler Geschwister und auch meiner Eltern. Denn nach damaliger Richtschnur sah mein Leben so aus, wie man es heute bezeichnet, no future. Niemand wusste, dass mal eine Wende kommen wird und dass hier irgendwo der Westen sich öffnet und vieles möglich wird. Das konnte damals niemand ahnen. Wir können uns und unsere Kinder nicht immer von allen Gefahren des Lebens bewahren. Irgendwann steht jeder schlechten Einflüssen gegenüber. Man muss solche Einflüsse nicht extra suchen. Man muss da nicht nach Bangkok fliegen oder nach New York oder Tokio. Ich glaube, dass wir beten lernen sollten. Beten für unsere Kinder, damit sie vor Gefahren bewahrt werden. Auch für unser persönliches Leben ist das Gebet unerlässlich. Den letzten Punkt, den ich anreißen möchte und den ich aus der Geschichte des Mose für mich ganz persönlich gelernt habe, habe ich überschrieben Weitblick. Weitblick für das, was wirklich zählt. Der Volksmund sagt ja, der Spatz in der Hand ist mehr wert als die Taube auf dem Dach. Und manchmal handeln wir auch so. Wir sehen mit unserem menschlichen Auge Dinge, die für wirklich erstrebenswert wir erachten und vergessen dabei, was wirklich zählt. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir uns nicht im Entferntesten vorstellen können, was das Reich Gottes zu bieten hat. In 1. Korinther 2, Vers 9 steht einer meiner Lieblingstexte, wo es heißt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in noch keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Mose hatte Weitblick. Er hätte der mächtigste Mann der damaligen Welt werden können, doch er lehnte dankend ab. All der Prunk und die Aussichten, der Nachfolger des Pharao zu werden, änderten nichts an Moses Glauben. Denn, so heißt es in Hebräer 11, Vers 24, er sah auf die Belohnung. Weitblick zu haben und sich für die Sache Gottes einzusetzen, bedeutet nicht, weltfremd zu werden. Weitblick auf Gottes Reich bedeutet auch nicht, sich nicht mehr an Dingen des Lebens zu erfreuen. Weitblick bedeutet auch nicht, in den Wald zu ziehen, als Eremit zu leben, von den modernen Errungenschaften der heutigen Welt den Rücken sich zu kehren und nur noch von den Früchten des Waldes zu leben. Weitblick bedeutet auch nicht, keine Lebensziele mehr zu haben. Weitblick bedeutet auch nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, keinen Beruf mehr zu erlernen, nicht mehr zu heiraten, keine Lebensplanung mehr durchzuführen, weil Gott ja sowieso bald kommt. Das hat mit Weitblick überhaupt nichts zu tun. Weitblick zu haben bedeutet für mich, mein Leben und meine Zukunft nicht an Dinge zu hängen, die vergänglich sind. Es bedeutet auch, meine menschlichen Wünsche und Ziele dem Hauptziel, bei Gott zu sein, zu unterordnen, die Sache Gottes an erste Stelle zu setzen und den Rat Jesu umzusetzen und in meinem Leben lebendig werden zu lassen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ich finde die Geschichte des Mose nicht nur sehr interessant, sondern ich glaube, dass wir aus ihr viel für unser Leben lernen können. Und auch wenn die wenigsten von uns die Möglichkeit bekommen werden, einmal mächtigster Herrscher der ganzen Welt zu werden, so müssen wir uns lernen zu entscheiden. Und manchmal kann dann in unserem Leben eine Welt zusammenbrechen, wenn wir uns für Gott entscheiden. Schnell werden wir vom Erfolgreichen zum Erfolglosen, vom Geliebten zum Verhassten. Der Schlüssel, aus dieser Situation als Sieger hervorzugehen, liegt in dem, was Mose in seinem Herzen trug. Er sah auf die Belohnung. Das ist für mich Weitblick. Gebe Gott, dass wir das Vertrauen an Gottes Hand in der Geschichte nicht verlieren, dass wir uns geborgen fühlen, weil wir wissen, dass er der Herr der Geschichte ist. Gebe Gott, dass wir den Plan, den er für unser Leben hat, erkennen und leben. Gebe Gott, dass wir betende Menschen sind, nicht nur für uns, sondern auch für andere. Gebe Gott, dass wir uns in den wenigen schwierigen Situationen unseres Lebens richtig entscheiden, damit wir auch in den schwierigen Momenten des Lebens uns dann auch die richtigen Weichen stellen. Gebe Gott, dass wir keine kurzfristigen Menschen sind, keine kurzsichtigen oder gar blinden Menschen, sondern dass wir auf das achten, was wirklich zählt und unsere Anstrengungen zu dem Ziel bündeln, was ewigen Bestand hat, nämlich auf die Belohnung Jesu schauen, die einst für immer und ewig bei ihm zu sein in einer neuen, gerechten, unvorstellbar schönen und vollkommenen Welt. Als Mose alt geworden war, wird Folgendes über ihn berichtet. Er war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf der Erde, stark im Glauben an den mächtigen Gott Jakobs. Wäre es nicht schön, wenn man am Ende unseres Lebens das auch von uns sagen könnte? Das wünsche ich mir für mich von ganzem Herzen, aber auch für uns alle, die wir heute dieses Wort gehört haben. Der Herr segne uns darin Und ich wünsche uns dazu seinen Segen. Amen. Amen.